Ja, Römer Kapitel 1 und dort die Verse 16 und 17. Ich lade uns ein, noch einmal aufzustehen zur Textlesung Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Nehmt gerne Platz. Diese beiden Verse gehören zu den bedeutendsten im Römerbrief. Es gibt Theologen, die sagen gar, dass diese beiden Sätze oder Verse die wichtigsten seien in der gesamten Weltliteratur. Sie bilden das Herzstück des christlichen Glaubens. Martin Lloyd-Jones, der große Prediger Londons, sagte, es gibt keine zwei Verse in der Heiligen Schrift, die wichtiger sind als diese. Und ganz ehrlich, als ich das alles so in der Vorbereitung auf mich habe wirken lassen, habe ich gedacht, Christian, du armes kleines Licht, was machst du jetzt damit? Denn hier kommt eine Wucht auf uns zu. Die große Bedeutung dieser beiden Verse liegt in der zugrunde liegenden Frage, die von den Versen beantwortet wird. Es ist nämlich die wichtigste und die größte Frage der Menschheit und auch deines persönlichen Lebens. Und sie lautet, wie kann ein Mensch mit Gott ins Reine kommen? Wie kann ein Mann, wie kann eine Frau, wie kannst du, wie kann ich vor dem lebendigen Gott bestehen? Wie können wir gerecht vor dem Heiligen sein? Doch zunächst der Kontext. In den vorherigen Versen hat der Apostel Paulus sein tiefes Verlangen zum Ausdruck gebracht, doch nach Rom zu reisen. Ich bin ein Schuldner, sagt er in Vers 14 und in Vers 15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Und dann folgt dieser gelesene Satz, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es zu predigen, dafür einzustehen, empfand er nicht als Verlust seines Status. Er genierte sich nicht des Evangeliums von Jesus. Das ist der lebendige Sohn Gottes, der am Kreuz stellvertretend für Sünder starb und am dritten Tag auferweckt wurde, sodass alle, die an diesen Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Unschuldige, Jesus, der Sohn Gottes, nahm unsere Sünden auf sich, um die gerechte Strafe Gottes für alle, die an ihn glauben, zu tragen. Der Apostel schämte sich für diese Botschaft nicht. Obwohl es eine Botschaft war, die mit den Werten und Interessen der damaligen Zeit und seiner Zeitgenossen nicht konform war. Für Juden war das Evangelium ein Skandal Und für die Griechen war es Unfug. Wer das Wort vom Kreuz verkündigt, ist auch heute gesellschaftlicher Verachtung und Feindschaft ausgesetzt. Es braucht ein gewisses Maß an Mut, sich zu dieser Botschaft zu stellen. Für Paulus war es keine Schande, egal wie töricht das Evangelium in den Augen der Welt auch sein mag. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, deswegen will ich auch zu euch nach Rom kommen. Ich will es verkündigen in der ganzen Welt, denn wir haben gehört, ich bin ein Schuldner. Wie ist es mit uns? Schämen wir uns nicht doch viel zu häufig dieser Botschaft? Wenn wir es tun, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir uns, und ich schließe mich da voll mit ein, dass wir uns dann etwas schämen, was unser Leben gerettet hat. Ist uns tatsächlich die Antwort auf die wichtigste Frage unseres Lebens, wie kann ich vor Gott bestehen? Unangenehm. Wir genieren uns für das, was unserer verzweifelten Seele Hoffnung brachte. Die Frage ist, warum? Warum? Und warum kann Paulus so sicher sagen, ich schäme mich dafür nicht? Nun, vielleicht liegt das daran, dass uns nicht immer bewusst ist, was das Evangelium wirklich bedeutet. Und da können wir heute Morgen von der Standhaftigkeit des Apostels lernen und sehen, was für eine Tiefe und was für ein Geheimnis in dieser Botschaft von Christus verborgen liegt und welche Auswirkungen es wirklich radikal auf unser Leben hat. Und je mehr wir es verstehen mit Gottes Hilfe, desto sicherer werden wir darin und desto selbstverständlicher sagen wir auch, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, auch wenn meine Zeitgenossen es in den Dreck ziehen. So wollen wir heute Morgen von der Standhaftigkeit des Apostels lernen und sehen zuallererst, dass das Evangelium Kraft Gottes ist. Er schreibt, Vers 16, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wir erinnern uns, dass diese Zeilen im Original an die Gläubigen in Rom gerichtet waren und sie lebten im Machtzentrum der damaligen Zeit. Rom war supermächtig und hatte den weitaus größten Teil der damaligen Welt unter Kontrolle. Rom hat beeinflusst, Rom hat verändert, Rom hat geprägt. Das Imperium hatte sich so weit ausgebreitet, dass tatsächlich, wie man bis heute sagt, alle Straßen nach Rom führten. Die Baukunst, das Rechtssystem, die Armee, weltbekannt, überall präsent, diese Macht und Kraft wurde mit dem Kaiser, dem Cäsar von Rom, unmittelbar in Verbindung gebracht. Er wurde sogar als Gott angebetet. Deswegen war es eine große Prüfung, eine riesige Herausforderung für jemanden zu sagen, ich glaube aber an den Herrn Jesus Christus. In dem Moment, wo jemand das sagte, erhob er Christus über den Cäsar und wenn er dies tat, wurde er häufig mit dem Tod bestraft. Bis heute ist es so, dass nicht Cäsar die Kraft ist, sondern das Evangelium heißt es, denn es ist Gottes Kraft. Bis heute übersteigt diese Kraft des Evangeliums jede andere Macht auf dieser Welt. Es ist Kraft Gottes. Das Evangelium überragt die Kraft des Intellekts. Das Evangelium überragt die Kraft der Wirtschaft, die Kraft der Wissenschaft, die Kraft der Industrie, die Kraft des Militärs. Das Evangelium ist Gottes Kraft und deshalb weitaus größer als alles andere. Obwohl wir Gottes Kraft in der Natur sehen, in den Vulkanen, in den Bergen, in den Massiven, in den Sonnen, in der Sonne, in den Sternen des Universums, sehen wir doch nirgendwo in der Bibel, dass die Schöpfung als Gottes Kraft bezeichnet wird. Gottes Kraft wird in der Bibel nur mit Christus selbst und mit dem Evangelium in Verbindung gebracht. Wie stark muss das Evangelium sein, wenn Gott es als seine Kraft bezeichnet? Denn diese Kraft kann, wie unser Text sagt, jeden Menschen, egal ob Jude oder Grieche, von seinem falschen Weg in das ewige Verderben auf den Pfad zum Himmel bringen. Nichts anderes vermag dies zu tun. Es ist die Kraft Gottes zur Erlösung für jeden, der glaubt. Und dafür schämt sich Paulus nicht. Warum auch? Warum schämen für die Kraft Gottes? Er geniert sich auch nicht, weil es zweitens die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Schauen wir nochmal in den Text. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Nun, was heißt das? Gerechtigkeit Gott gegenüber bedeutet, in völliger Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes zu sein. Das bedeutet, in völliger Übereinstimmung mit Gott in den Worten zu sein, die wir sprechen. In den Taten zu sein, die wir tun, in den Haltungen und Gedanken mit Gott vollkommen übereinstimmen, die wir in den tiefsten Winkeln unseres Herzens bewegen. Von oben bis unten, von links nach rechts, von innen nach außen, durch und durch, Gott wohlgefällig und seinen Geboten entsprechend zu leben. Kein Mensch kann diesem Maßstab gerecht werden. Paulus verwendet den nächsten großen Abschnitt, wir werden in den nächsten Wochen darüber hören, sehr detailliert, um zu zeigen, wie sehr jeder Mensch diesem Maßstab, diesem Ziel, für das wir geschaffen wurden, entfernt ist. Und wie desaströs wir verloren sind, weil wir Gottes Gerechtigkeit nicht nachkommen. Nun heißt es hier aber, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Luther übersetzt in der 1912er Übersetzung, es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nun, ein paar wesentliche Hinweise an dieser Stelle bezüglich dieser Gerechtigkeit, um die es geht. Das Erste, was wir festhalten müssen, ist, diese Gerechtigkeit, die Gott verlangt, ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern es ist die unseres Herrn Jesus Christus. Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. In Kapitel 3, Vers 21, wo er diesen Gedanken zu Ende führt, schreibt Paulus, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Die Gerechtigkeit Gottes, die du brauchst und die ich brauche, um vor Gott zu bestehen, ist demnach nicht unsere Gerechtigkeit, sondern es geht hier um die Gerechtigkeit, die im Evangelium offenbar wird, wie unser Bibeltext es sagt. Und im Evangelium geht es um Jesus Christus. Es ist also Jesus, der diese Gerechtigkeit hat. Nicht wir haben sie, sondern wir empfangen sie von ihm. Wie kann es sein, dass Jesus diese Gerechtigkeit hat? Warum er und nicht du? Nun, Jesus hat sie auf zweierlei Weisen. Einmal ist er gerecht aufgrund seines Wesens, seiner Natur. Denn die Bibel lehrt, er ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Als vollkommener Gott ist Jesus absolut heilig, von oben bis unten, von links nach rechts, von innen nach außen, in Worten, Gedanken und Haltungen, in seinem Wesen und seiner Natur, ohne Sünde. Deswegen sagte er, als er auf der Erde war: Ich tue alle Zeit, was dem Vater wohlgefällt. Hand aufs Herz, kannst du das über dich sagen? Nein. Keiner von uns kann das sagen. Nur Jesus. Er sagt: Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Johannes 8. Antwort: Niemand. Das bedeutet, Jesus ist aufgrund seines Wesens, seiner Natur, seiner Göttlichkeit schon gerecht. Aber nicht nur das, sondern er ist auch gerecht durch seinen Gehorsam. Jesus erwarb auch eine vollkommene Gerechtigkeit, indem er nämlich das Gesetz, die Gebote, die Anforderungen Gottes, die an uns als Forderung gerichtet sind, dass er sie vollkommen erfüllte. Als Jesus von Johannes dem Täufer getauft werden wollte, könnt ihr euch erinnern? Da war der Johannes, der hat gesagt, der will sich von mir taufen lassen. Seine Antwort des Johannes war: Ich habe nötig, Jesus, dass du mich taufst, aber nicht, dass ich dich taufe. Und was hat Jesus dann geantwortet? Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit anderen Worten, Jesus wandelte auf dieser Erde, und er war nicht nur gerecht aufgrund seines Wesens, sondern auch aufgrund seines Gehorsams. Er erfüllte mit allem, was er tat, das vollkommene, heilige Gesetz Gottes. Das war sein Gehorsam. Er hat das Gesetz vollkommen gehalten. Jedes Detail, jeden Strich, jedes Komma. Darin versagte er nie. Er erfüllte Gottes Gesetz vollkommen und absolut. Deswegen hat er eine Gerechtigkeit, die vor Gott angenehm ist. Nicht nur in seiner Natur und nicht nur in seinem Gehorsam hat er dem Gesetz Genüge getan, sondern er hat sogar, wir können sagen, on the top, die Strafe auf sich genommen, die das Gesetz für den Sünder vorsieht, obwohl unschuldig. Verstehen wir? Er hat das Gesetz nicht nur durch sein Wesen, seine Natur, durch seinen aktiven Gehorsam, sondern auch durch seinen passiven Gehorsam erfüllt. Die Strafe, die ihn gar nicht hätte treffen müssen und dürfen, nahm er sogar. So vollkommen hat er das Gesetz erfüllt. Er nahm unsere Schuld auf sich und er trug sogar die Strafe dafür selbst. Er hat also das Gesetz sowohl positiv durch sein Handeln, sein Gehorsam, als auch negativ durch seinen Opfertod aktiv und passiv erfüllt. Deshalb gibt es nun nichts mehr, was das Gesetz von Jesus noch fordern könnte. Nichts mehr. Nichts mehr. Erfüllt. Im Evangelium, das ist im Leben und Sterben Jesu Christi, wird uns nun gezeigt, was es heißt, gerecht vor Gott zu sein. Nämlich vollkommener Gehorsam, vollkommene Übernahme der Strafe, eine Gerechtigkeit, die du und die ich dringend benötigen, aber in uns nicht haben. Dafür schämt sich Paulus nicht. Denn, drittens, diese Gerechtigkeit Jesu ist sogar ein Geschenk für dich. Denn was nützt uns die Gerechtigkeit von Jesus? Was nützt es uns, wenn Christus gerecht ist, ich aber nicht? Oder, und hier kommen wir zu der wichtigsten Frage deines Lebens, wie kann diese Gerechtigkeit von Jesus zu mir kommen? Diese Frage trieb den Mönch Martin Luther schier zur Verzweiflung. Wir haben es in der Auftaktpredigt zum Römerbrief bereits gehört. Aber es ist so lebendig, wie er es ausdrückt in diesem Kampf um diese Gerechtigkeit, den er erlebte. Luther sagte genau über diese beiden Verse Folgendes: Ich war von einem hitzigen Eifer ergriffen, Paulus im Römerbrief kennenzulernen. Dabei war mir im ersten Kapitel das Wort zuwider, Zitat, die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar. Ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes, durch die Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich konnte den Gerechten, den Sünder strafenden Gott nicht lieben, ich hasste ihn vielmehr. Denn obwohl ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte ich mich vor Gott als Sünder und gar unruhig in meinem Gewissen und getraute mich nicht zu hoffen, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Luther versuchte durch sein Mönchsleben tadellos Gottes Forderungen in den Geboten zu erfüllen und er machte einen Fehler. Er verstand nämlich diesen Vers, als ob die Gerechtigkeit Gottes im Evangelium von Jesus Christus uns derart geoffenbart wird, als dass Gott uns Jesus Christus vor die Augen malt und sagt, jetzt schau ihn dir an und werde so wie er. Tue gute Werke, sprich nur Gutes über deine Feinde, habe nur positive Gedanken über alles und jeden und sei gerecht in all deinem Tun und strebe Christus nach. Luther versuchte es, Jesus als moralisches Vorbild zu nehmen und durch sein Handeln eine Gerechtigkeit in sich selbst zu erzeugen, aber er wusste zugleich, es reicht nicht. Und in seiner Verzweiflung las er diesen Vers, doch statt Hoffnung zu empfangen, lag er noch zerstörter am Boden, denn er dachte, Paulus würde sagen, dass Gott uns mit Jesus einen Ansporn gibt, um gerecht zu werden. Er dachte, Gott offenbart seinen Sohn im Evangelium und sagt dann zu dir, nun sieh zu, werde wie er. Denn er ist der Maßstab meiner Gerechtigkeit, also arbeite, kasteie dich, tue Werke. Nun, viele Menschen, ich sage auch viele Christen, ich sage, wir alle fallen immer wieder in dieses Gedankenschema hinein. Denn wir wissen zu genau, dass es schwarze Flecken auf unserer Seele gibt. Wir alle spüren von Zeit zu Zeit die Last unserer Schuld auf unserem Innern. Wir wissen um unser Versagen. Es gibt Taten, für die wir uns schämen. Es gibt Gedanken, von denen wir nicht wollen, dass jemals jemand sie erfährt. Wir spüren das Gewicht unserer Schuld auf unseren Schultern. Und dann meinen wir, gerecht vor Gott zu sein bedeutet, auf Jesus zu schauen und ihm zu imitieren. Unsere Werke sind unsere Hoffnung. Und wenn wir dann wieder 2 Wochen sündlos waren, aus unserer Sicht, dann geht es schon wieder ein bisschen besser. Und wir fallen wieder in ein altes Sündenwerk zurück. Schließlich hat Jesus, sagen wir doch auch in der Bergpredigt, gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, also zählen wir unsere guten Werke auf. Dies habe ich getan und das habe ich getan und jenes habe ich getan, um am Ende doch festzustellen, es reicht nicht. Gestern Abend, Illustration aus meinem persönlichen Leben, meine Frau erinnerte mich aus einem gewissen Kontext heraus, dass ich als Haupt der Familie ja schließlich verantwortlich sei für das Wohl und Wehe der Familie und auch für den geistlichen Zustand von Frau und Kind. Und da habe ich gedacht, eieieiei. Wirklich, da kam diese Schuld auf mich. Und ich sah vor meinem inneren Auge all mein Versagen. Bin ich meiner Rolle als Ehemann, als Vater, in all den Aspekten, die Gott von mir erwartet, gerecht geworden? Und mein sofortiges Urteil war, schuldig. Selbst als ich versuchte, gedanklich, und das geht blitzschnell, all die guten Dinge aufzuzählen, die ich doch bestimmt auch gemacht habe, damit es meinen Kindern und meiner Frau geistlich gut geht. Versteht ihr? Familienandacht und bla 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 und so weiter. Wir kennen das ganze Programm. Und während ich das so dachte, kam mir die Predigt, an der ich gerade saß, zur Hilfe. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. Es ist nicht mein Werk. Unsere Disziplin, unsere Sündenerkenntnis, unser Sündenbekenntnis, unser Bibellesen machen uns nicht gerecht vor Gott. So sehr du dich bemühst, so sehr ich mich bemühe, ich habe keine Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Nur Jesus hat sie. Nur Jesus. Aber wie kommt sie zu mir? Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Mit anderen Worten, Gott schenkt dir diese Gerechtigkeit in Jesus Christus, ohne dass du dafür irgendetwas tun musst. Kein Werk ist nötig. Das ist der Kern der christlichen Botschaft. Denn denken wir darüber nach, wenn Gott nicht bereit wäre, uns seine Gerechtigkeit zu schenken, dann wäre die bloße Existenz einer vollkommenen Gerechtigkeit überhaupt keine gute Nachricht für uns. Was würde uns die Gerechtigkeit Jesu nützen, wenn wir keinen Zugang zu ihr hätten? Im Gegenteil, es wäre eine sehr schlechte Nachricht, denn sie würde unser Gefühl der Verdammnis nur noch verstärken. Aber jetzt kommt die Gnade durch den Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es war die Entdeckung dieser Wahrheit, die eine solche Kraft entfaltete, dass die Reformation losbrach. Nicht, dass diese Wahrheit erst mit der Reformation entstand, sondern sie war schon bei dem Apostel Paulus tief verankert, aber verschüttet über all die Jahrhunderte durch eine Werkegerechtigkeit, die von den Kanzeln gepredigt wurde. Und Gott, dem Heiligen Geist, hat es gefallen, diesem Martin Luther diese Augen über dieses Thema so zu öffnen, dass dadurch eine Erweckung Bahn brach. Luther war sich bewusst, dass Jesus eine vollkommene Gerechtigkeit zeigte und hatte, und dass dies ein Charakterstandard war, den Gott zu Recht von allen Menschen verlangte, aber niemand hat diese Gerechtigkeit. Doch dann entdeckte er, dass Gott sie uns nicht offenbart, damit wir danach streben und scheitern, sondern Gott offenbart sie uns als freies Geschenk. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Unser fruchtloses Streben, und das ist die seelsorgerliche Anwendung für dich persönlich und auch für mich, unser fruchtloses Streben ist beendet. Stattdessen kommen wir zur Ruhe in Jesus. Wir kommen zur Ruhe in seinem stellvertretenden Tod für uns. Wir kommen zur Ruhe, dass er die Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Durch seinen aktiven und passiven Gehorsam. Die Last wird dir genommen. Jesus ist, der gerecht macht. Nicht du, der dich selbst gerecht machen will. Er hat die Strafen für unsere Sünde auf sich genommen und hat vollständig bezahlt. Unsere Sünden werden uns aufgrund unseres Glaubens an Christus nicht mehr heimsuchen. Wir stehen nun vor Gott, nicht in unserer eigenen Selbstgerechtigkeit, die überhaupt keine Gerechtigkeit ist, sondern in der Gerechtigkeit Christi selbst. Was passiert denn da bei dem Glauben? Was passiert denn durch den Glauben an Jesus Christus? Durch den Glauben, der übrigens kein Werk ist, sondern ein Geschenk Gottes. Es ist kein Werk, es ist ein Geschenk Gottes. Gottes Gabe ist es, damit sich kein Fleisch rühmt. Durch den Glauben, den Gott dir schenkt, erklärt dich Gott für gerechtfertigt. Das bedeutet zum einen, dass durch den Glauben deine Sünden vergeben sind. Römer 8, Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Du bist frei von der Schuld durch den Glauben. Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Unser Bankkonto, das im Minus war, wurde durch Christus und den Glauben an ihn zunächst auf Null gesetzt, in der Weise, als dass keine Schuld mehr auf uns liegt, weil Jesus bezahlt hat. Aber nicht nur das. Wir sind jetzt nicht nur schuldenfrei und neutral, sondern nun wird uns auch die Gerechtigkeit, die Jesus erworben hat, durch den Glauben angerechnet. Dein Negativkonto wurde nicht nur auf Null gesetzt, sondern ins Positive verschoben, nämlich durch die Gerechtigkeit, die Christus für dich am Kreuz erworben hat. Gott betrachtet die Gerechtigkeit Jesu nun als uns gehörend. Er rechnet sie unserem Konto als positiv zu. Römer 4, Vers 3. Abraham aber, was? Glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Als Luther das verstand, und ich hoffe, dass das uns genauso geht, da sagte er, da erbarmte sich Gott meiner. Unablässig sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte merkte, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine Gerechtigkeit zu begreifen, die uns geschenkt wird, mittels des Glaubens. Weil Glaube ist das Mittel. Ich merkte, so Luther, dass dies so zu verstehen sei, dass Gott uns aus Gnade und Barmherzigkeit rechtfertigt durch den Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird durch Glauben leben. Da fühlte ich mich ganz und gar neugeboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan. Ich war in das Paradies selbst eingegangen. Da zeigte mir sogleich auch die ganze Heilige Schrift ein anderes Gesicht. Wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit mit allem Hass hasste, so erhob ich nun mit heißer Liebe das gleiche Wort als süß und lieblich über andere. So wurde mir die Stelle bei Paulus eine rechte Pforte zum Paradies. Die Sonne geht auf. Ich hoffe, das ist auch in deinem Leben so. Mit anderen Worten, um es zum Schluss noch so zu beschreiben, wie die Bibel es auch tut, wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht, verwendet sie das Bild der Kleidung. Im Alten Testament erscheint es auch im Neuen. Es heißt in Jesaja 64, Vers 5, wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Das ist das Bild von der Gerechtigkeit als Kleidungsstück. Deine Sünde, meine Sünde, unser Versagen lassen unsere Gerechtigkeit, unser Kleid der Gerechtigkeit schmutzig und zerrissen sein. Jesaja in Kapitel 61 sagt, ich freue mich sehr an dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Geist, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Mit anderen Worten, das Evangelium besagt, dass der Vater, wenn wir so wollen, dem verlorenen Sohn, der wir alle sind, entgegenläuft und ihm ein Gewand der Reinheit, der Vollkommenheit, der Gerechtigkeit überwirft. Dieses Gewand hat der Sohn, der verlorene Sohn, nicht selbst gemacht, sondern es ist das Kleid des Vaters, das er übergeworfen bekommen hat. Es ist ein Geschenk an ihn. Und das gilt für jeden Menschen, für alle, für Juden, für Griechen, ganz gleich, was du auch getan hast, welcher Abstammung du bist, wie dein persönlicher Wandel mit Gott in den letzten Tagen aussah, ganz gleich, wie oft du schon hier gesessen hast und vielleicht nicht verstanden hast, worum es hier geht. Entscheidend ist, ob du glaubst. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Botschaft gilt für jeden Menschen. Sie kommt zu dir durch Glauben. Und der Glaube ist kein Werk, sondern ein Geschenk. Nur durch Vertrauen auf Jesus Christus. Deswegen schämt sich Paulus des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft. Es zeigt uns die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und es erklärt dir, diese Gerechtigkeit ist ein freies Gnadengeschenk, was allein durch den Glauben zu dir kommt. Und so entstand einer der Schlagrufe, der Schlachtrufe der Reformation: sola fide, allein durch Glauben. Mein Gebet ist, dass Gott uns diesen Glauben schenkt und neu erweckt. Amen. Vater im Himmel, danke für dein Wort und für diese starke Botschaft der beiden Verse. Und ich bin mir bewusst, dass meine schwachen Worte niemals in der Breite und Tiefe erklären können, was das bedeutet. Herr, wir stehen ehrfürchtig vor dir und sagen einfach nur Danke. Danke, dass du uns unsere Lasten nimmst. Danke, dass du uns unser Streben nach Besserung und unsere Verdammnisgefühle beiseite nimmst, weil du uns durch den Glauben ein neues Herz geschenkt hast. Ich danke dir, dass allein durch Glauben diese Gnade zu uns kommt und dass wir nicht mehr in unserer eigenen Gerechtigkeit, die ja eine Selbstgerechtigkeit ist, versuchen müssen, vor dir zu bestehen. Und mein Gebet ist, Herr, dass du diese Botschaft in meinem Leben immer wieder neu lebendig machst, auch in dem Leben unserer Gemeinde, in unser aller Herzen, dass wir eine Evangeliumsgemeinde sind, in der diese Botschaft lebt, dass wir allen Gesetz absagen und uns dem Glauben an Christus zuwenden. Und danke, dass durch deine verändernde Kraft du uns dann hilfst, auch in der Nachfolge zu bestehen. Ja, aber dann nicht, weil es ein Werk ist, sondern weil es ein Geschenk ist, das du uns gibst in der Heiligung. Danke, Herr, dass du uns jetzt auch zu dem Tisch des Abendmahls führst, an dem wir uns erinnern dürfen, was du damals für eine Gerechtigkeit für uns erworben hast. Öffne du unsere Herzen und bereite sie darauf vor. Amen.